Hallo, everyone.
Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Es ist ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Als eine kurze Anmerkung. Ich freue mich echt, hier zu sein. Es ist eine Ehre. Danke für euer Interesse. Kleines Ding. Wie viele von euch sind von CISPA?
How many of you are from Public Club?
Wie viele von euch sind von Public Club?
Okay,
one of you. Jemand?
And how many of you are in the Fuzzing Discord?
Wie viele von euch sind auf dem Fuzzing Discord?
Okay, a fair few.
Ein paar.
Reach broadening. Excellent. Thank you for
super. Danke, dass ihr hier seid.
It's about demystifying fuzzing behavior.
Hier geht's um Fuzzing Behavior zu demystifizieren.
Most talks begin with a question of who am I?
Viele Talks starten mit wer bin ich, aber ich denke, das ist die falsche Frage. Warum gebe ich den Talk? Ist die bessere. Ich bin echt interessiert an Education.
Also für mich ist Bildung sehr wichtig und
my second reason for being here,
und ich möchte, es ist wichtig für mich hier zu sein, weil ich Erkenntnisse haben möchte und ich finde, wir haben zu sehr die Dinge auf objektorientierter Ebene betrachtet. Und wissenschaftliche Gründlichkeit ist mir sehr wichtig. Das, was wir tun, das soll real und es soll auch deutungsvoll sein. Wir sind derzeit hier in diesem objektorientierten Raum sind und ich hoffe, dass ich den Menschen, die dann auf Fuzzer einwenden wollen, wie man sie verwendet und wie man Fuzzer besser verstehen kann und auch versteht, wie sie intern arbeiten. Und ich habe auch zwei Blog-Beiträge geschrieben und ich bin auch relativ erfolgreich in meiner eigenen Gemeinschaft, oder? Ja.
This talk itself
und dieser Vortrag ist auch einfach Outreach, also noch andere Leute erreichen. Und das ist auch wichtig, denn die Forschung im Bereich Fuzzing muss reformiert werden. Und eine kritische Schwäche ist, dass Menschen nicht verstehen, wie Fuzzer funktionieren. Teil 1. Was ist empirisches Testen? Und einige von euch haben wahrscheinlich schon mal Fuzzing benutzt. Was ist die richtige Frage? Die richtige Frage ist, wie teste ich ein Programm? Und die wirklich richtige Frage ist, was bedeutet es eigentlich, ein Programm zu testen? Und einige Leute denken sich, dass das, der Testprozess, ein Programm direkt zu analysieren. Aber wir können wirklich nur herausfinden, ob ein Programm sich so verhält, wie es sich verhalten soll, wenn wir es tatsächlich ausprobieren. Und das nennt man dann empirisches Testen. Es gibt auf der einen Seite die Fuck-Around-Methode oder die Find-Herausfinden-Methode. Und
dann macht man ein Experiment und sammelt die Resultate und dann prüft man, ob diese Resultate die Hypothese hinterlegen. Und wenn die Hypothese nicht verifiziert wird, dann hat dein Programm einen Bug. Dieses Programm akzeptiert einen String und gibt einen Boolean zurück. Der String sollte nur ASCII-Charaktere beinhalten. Wir testen den mit Hello World, funktioniert. This is a test, das ist ein Test, das funktioniert auch. Und dann habe ich ein paar Emojis reingetan und das funktioniert nicht. Hier oben sehen wir die Testspezifikationen, das sind unsere Annahmen und wir haben die Testresultate. In diesem Fall assertieren wir, dass die Emojis den Test nicht bestehen und den Input die Eingabe. Wir fragen uns, wie wissen wir, dass das ein gutes Testset ist? Grundsätzlich können wir das nicht. normalerweise. Wir wissen halt nicht, was im Programm so passiert. Und wir können nicht jeden einzelnen Punkt prüfen. Wir versuchen etwas zu widerlegen,
Und wir haben verschiedene Kriterien verwendet. Lasst uns auf unsere Funktion schauen. Also es akzeptiert einen String und ein String ist ein bestimmter Eingaberaum und es, ja, das sind verschiedene Sachen, die man eingeben kann. Es könnte das sein, es könnten die Emojis sein, aber fundamental arbeiten wir mit einer Menge von Inputs. Und wir testen halt nur eine endliche Untermenge. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Programm haben, das so aussieht, es ist halt eine Vorschleife, und dann schauen wir, ist es ein ASCII-Symbol, dann returnen wir falsch, andernfalls machen wir halt weiter. Als wenn es nicht ASCII ist, dann returnen wir falsch. Und wir haben den Fluss durch das Programm und den Fluss können wir halt nachverfolgen. Also die Emojis haben diesen Pfad durch das Programm genommen und wir haben diesen anderen Pfad für diese andere Eingabedaten. Und ja, und es gibt eine geheime dritte Option, wo wir gar nicht in die Schleife gehen. Und das ist eben auch ein realer Anwendungsfall. Das nennen wir eine Subdivision des Eingaberaums. Und es ist, aber wir machen jetzt keine Partitionierung des Raums, sondern ja, ist nicht so wichtig. Und es gibt halt mehr Sachen, die Emojis enthalten können oder nicht. Solange die beiden Funktionen hier richtig sind, dann ist das ein vernünftiger Test. Also wir haben alle Pfade getestet. Okay, lass uns das veröffentlichen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten zu partitionieren. Und Coverage, also Abdeckung von Codepfad, ist nur, ja, ist einfach und etwas, was man häufig anwendet. Und wenn wir Partitionierung haben und es ist, also wenn wir die Partitionen abdecken, dann ist das ein guter Indikator dafür, wie gut wir es getestet haben. Und dann haben wir, aber das ist halt eine Abdeckung für die Implementierung und nicht den Eingaberaum. Und ich habe zwei Möglichkeiten, den gleichen Eingaberaum zu betrachten. Ich kann den Eingaberaum direkt samplen. Das nennt man generatives Fuzzing. Und ich habe eine alternative Methode. Ich kann existierende Inputs nehmen und kann sie manipulieren. Und das ermöglicht uns, durch einen mutationalen Prozess den Input Space zu traversieren. Mit generativem Fuzzing benutzen wir typischerweise eine Grammatik. Und das ist nett, aber es ist auch nicht nett. Wir haben in der Regel halt einen begrenzten Radius. Wir brauchen eine Input-Spezifikation. Und in der Regel hat man dann nicht so viel Glück, als wenn man jetzt einfach def uRandom reinpipet, dann ja, ist das nicht so effektiv. Und man hat keine Rückmeldung. Aber was auch nett ist, man benötigt kein Feedback. Und man kann also, wenn man gar keine Information hat, kann man das trotzdem benutzen. Und, aber man kann eben nur eine kleine Untermenge realistisch generieren für das, was eigentlich möglich ist. Und wenn man die Entscheidung wieder und wieder macht, dann tendiert man dazu, kleinere Strings zu produzieren. Und wir erwarten nicht, dass das so gut funktioniert für die Partitionierung.
Beim Mutationstest startet man mit einer Eingabe und da hat man eine Distribution. Das ist das Set der möglichen Eingaben. Und wenn wir in diesem Bereich die Partition durchtrennen und die neue Eingabe hinzufügen, dann haben wir eine neue Probability Distribution, wo unsere nächste Eingabe erscheint. Dann haben wir eine neue Partition und wiederholen das Ganze immer und immer wieder. Und was wir eigentlich tun, ist, wir suchen im Programm nach Funktionen vom Programm. Und wir nennen das Guided Mutational Fuzzing, basierend auf
This is pretty cool.
Das ist echt cool.
So using program feedback,
durch das Feedback vom Programm können wir das Programm basierend auf der Implementation erforschen und können das Programm so besser testen. Wir können das lokal generieren. Also statt komplett zufällige Werte zu generieren im Sample Space, können wir Werte generieren, die schon in den Programmpartitionen vorhanden sind. Entsprechend können wir die Partitionen leichter testen. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Und weil wir jetzt dieses super System haben, um den Input-Bereich zu testen, können wir alle Bugs finden, oder? Da gibt es wahrscheinlich mehr Partitionen, die wir nicht erreicht haben. Und vielleicht sind die Bugs dort. Oder nicht in dem Weg, den wir exploriert haben. Haben wir sonst noch was verpasst? Für das nächste Segment brauche ich 15 Freiwillige. Ihr müsst nicht aufstehen, keine Sorge. Bitte scannt diesen QR-Code. Nach 15 Leuten wird das automatisch schließen.
Go ahead and join. Alright, we got 15 volunteers.
Super, wir haben 15 Freiwillige. Wer von euch hat schon mal Sokoban gespielt? Das ist das Warehouse-Bewacher-Game. Man schiebt so Boxen in da hat so Boxen und die schiebt man zum richtigen Ort. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt hoch, runter, links und rechts gehen. Und das ist alles, was ich euch dazu sage. Das ist übrigens richtig schwierig, diese Puzzles. Für die Zeitkomplexität. Das ist ein NP-Hard-Problem. Und falls ihr beweisen wollt, dass dieses nicht lösbar ist, dann ist es exponentiell zeitkomplex. Und um das zu lösen, werde ich dann ein bisschen
Look at me go.
Guckt mich an. Mit dem Fasser. Oh, ich hab's gelöst.
And we can see,
und jetzt könnt ihr sehen, wie komplex die ganze Geschichte ist. Ich persönlich, nicht das Spiel, nicht der Fuzzer, ich löse es jetzt, indem wir da rumrennen. Das ist ein bisschen komplexer, als einfach nur die Box in den nächsten Platz zu schieben. Das Spiel ist echt schwer. Und es gibt einen Grund, warum Leute versucht haben, bessere Algorithmen, um dies zu lösen, zu finden. Aber habt keine Sorge, falls ihr es nicht lösen könnt. Ich habe 15 Minuten gebraucht. Ich bin nicht so gut in dem Spiel.
Anyway, does everybody have a good handle on what Sokoban is?
Habt ihr alle unter anderem verstanden, was Sokoban ist? Ihr seht, dass es ein relativ kompliziertes Spiel ist. Und das ist unser Startpunkt für den Rest von dem Talk. Sokoban zeigt nämlich, was alles schiefgehen kann, wenn man fuzzen möchte. Und ich habe extra ein Puzzle gewählt, bei dem Fuzzer richtig gut sind.
Also Teil 2. Wie können wir jetzt über Fuzzer nachdenken und wie können wir Fuzzer-Probleme lösen? Was ist in einem Spiel? Wir haben die Eingaben, das sind die Bewegungen, wir haben ein Ziel, wir haben ein Testziel. Und weil jeder Hammer einen Nagel braucht, sagen wir, das ist Testing, also Testen. Und das ist ziemlich ähnlich zu der Struktur, die wir vorher gesehen haben. Ja, wo wir das halt mit den ASCII-Zeichen gesehen haben. Aber wir haben einige Veränderungen im Code. Wir schauen uns nicht nur die Zeichen an, sondern wir machen auch noch was mit den Zeichen. Und wie schwer könnte das werden? Also diese Zustandansammlung kann ja nicht zu schwierig werden. Und ist hier jemand, der weiß, wie lange oder schätzen kann, wie lange der Fuzzer braucht, um das herauszufinden?
Also,
es braucht ja mehrere Millionen Ausführungen mit dem Havoc-System, um herauszufinden, dass V gleich, also um dorthin zu kommen, dass V gleich 4 ist. Und ja, Zustände sind wirklich schwer. Man kann sich das als Sokoban-Puzzle vorstellen. Und diese eine Funktion beschreibt alle Sokolon-Puzzles. Und wenn wir jetzt einen Fuzzer verwenden, der Code-Abdeckung als Leitstrategie verwendet, dann haben wir etwas, was haben wir eine Strategie, die überall angewendet wird und das funktioniert einfach nicht. Und das Problem ist eben auch, dass die meiste Software hochgradig zustandsabhängig ist. Wir haben Systeme, die über das Internet kommunizieren, wir haben grafische Anwendungen und die meisten user-exponierten Software haben viel Zustand, aber auch CPUs haben sehr viele Zustände intern. Denkt an Compilers. Also da sind riesige Zustandsmengen in diesen Compilern. Denkt an Datenbanken und Interaktionen in Datenbanken und sequenzierte Abläufe. Und ich denke, das ist wirklich wichtig zu betonen. Und wir haben vorher über Partitionierung gesprochen. Aber Partitionierung auf die klassische Art und Weise ist nicht sonderlich gut darin, diese Zustände zu beschreiben. Und das ist leider eine Realität, mit der wir uns befassen müssen. Also was passiert, wenn wir tatsächlich die Eingabedaten verändern? Also wenn wir jetzt hier eine Bewegung machen nach links, dann sehen wir ja diese Bewegung nach oben, jetzt können wir nach rechts gehen. Und ich habe jetzt die Sequenz von Eingaben. Aber was ist, wenn ich jetzt am Anfang verändere? Diese Sequenz. Also ich gehe nach rechts, dann gehe ich nach oben und dann, ja, und dann bin ich tot. Und weil ich den Anfang verändert habe, gibt es ja diese Konsequenzen und das wurde als Havoc-Effekt beschrieben. Und der Havoc-Effekt, wo kleine Veränderungen erzeugen, destruktive Änderungen im System. Und sie haben eine Struktur, die wird generiert mit Fuzzing. Veränderer für allgemeine Strukturen zu erstellen, ist schwierig. Und wenn man zum Beispiel als Eingabe zufällige Bytes, Bits nimmt, dann kann man daraus strukturierte Daten generieren. Und dadurch hat man dann einen veränderten Input. Und das Problem, was die dann herausgefunden haben, also kleine Änderungen am Anfang von der Byte-Sequenz können große Veränderungen am Ende erzeugen. Und in SoCo-Bahn sieht man das direkt. Also wenn man jetzt hier die Eingabe hat, links, oben, rechts, dann hat das unsere Eingabe kaputt gemacht. Wir haben gerade das Tonsignal verloren. Okay, das Tonsignal ist wieder da.
Sweet. Okay.
Was das für uns bedeutet, dass es nicht nur einen Effekt auf die parametrischen Eingabedatengeneratoren einen Einfluss hat, sondern es ist auch allgemeiner gültig, dass man diese destruktiven Tendenzen auch in anderen Sachen hat.
Also,
wenn man also zum Beispiel den Typen eines Netzwerkpakets ändert, dann verändert das auch die Prozessierung des Netzwerkpaketes. Und das bedeutet, dass Veränderungen häufig nicht lokal sind. Ja, und das ist halt ein Problem. Also diese Zustandsabhängigkeiten haben diese Konsequenzen. Und wir haben durch dieses Reinterpretierungsproblem und unsere lokale Suche ist nicht mehr garantiert, weil wenn wir die Partition verändern, beeinflussen, dann bedeutet das nicht, dass wir das nochmal durchführen, dass wir dann in der gleichen Partition landen. Und das bedeutet auch, dass unsere Eingaben nicht so gleich verteilt sind, wie wir es gerne hätten oder gut verteilt wären, so wie wir es gerne hätten. Okay, wir suchen jetzt hier nach verschiedenen Lösungen. Und nein, das ist immer noch nicht die Lösung. Okay, hier haben wir eine Lösung gefunden. Und der Fuzzer probiert verschiedene Pfade aus. Und es versucht halt verschiedene Orte, jedes Mal, wenn es läuft. Und jedes Mal, wenn ich ihn neu starte, dann kann es halt sein, dass der Fuzzer stecken bleibt oder das Problem nicht löst oder irgendwas anderes passiert. Und das ist auch eine bereits bekannte Schlussfolgerung. Und das, was formalisiert wurde hier, und Neuigkeitssuche ist nicht sonderlich gut verteilt. Und sobald man etwas einmal gesehen hat, will man es nicht nochmal sehen. Man wird es nicht nochmal sehen, wenn man es einmal gesehen hat.
Und that might be a little bit unclear.
Das könnte ein bisschen unklar sein, aber es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten. Wir können entweder das Programm besser explorieren, das könnte unmöglich sein, oder wir könnten es nochmal neu starten und dann das Programm besser zu erforschen. Und das ist das Problem 3. Die Guidance ist limitiert. Im Fuzzing bleiben wir ständig stecken. Wir bleiben stecken und wir können das Programm nicht weiter testen. Wir können nicht überall hin. Entweder mit dem State oder mit einer Limitierung in der Mutation. Im Guided Mutational Fuzzing bleibt stecken. Es bleibt stecken, das kann nicht alles erforschen und zum Teil können einfach Programmteile nicht erforscht werden. Ich gehe nach links. Sind diese zwei Stati wirklich anders? Hat sich nicht viel verändert, oder?
So, the thing is, right? We can think about input in different ways.
Wir können über Eingaben unterschiedlich denken.
A program where we're submitting a sequence of moves, right?
SoCoBahn kann man darstellen, als wäre das quasi eine Eingabe von verschiedenen Bewegungen. Aber wir können das auch anders repräsentieren. Zum Beispiel, was passiert, wenn wir, nach XML, wenn wir XML-Dokumente anschauen? Wir können den entweder XML-Dokumente senden, oder wir können mit der Bibliothek automatisch XML-Dokumente generieren. Das bedeutet, wir können die Eingabe unterschiedlich darstellen. Wir können den originalen Eingabebereich in den neuen Eingabebereich darstellen. Entsprechend können wir das Programm unterschiedlich anschauen. Da bewegen wir uns anders im Programm und wir testen das Programm anders. Wenn ich das gleiche bei Sokoban mache, statt geh links, wir können alle Boxen angucken. Und dann mittels einer Mutation können wir die Boxen bewegen. So statt links sagen wir, bewege die Box mit der Nummer 7 nach links viermal. Das war der einzige Grund, warum mein Fuzzer überhaupt irgendwas gelöst hat. Problem 4, Programme mit nur einem Eingabebereich zu testen, ist nicht möglich. Wenn wir die Partition anschauen, ist unsere Intuition, dass wir das Programm gut getestet haben. Aber das funktioniert nur, wenn die Bugs und die Mutation und die Guidance mit dem Programm übereinstimmen. Sonst haben wir nur Glück. Und den Input neu zu formatieren, das hilft immens. Zum Beispiel schaut euch diesen libxml2-Fuzzer an. libxml2 ist eines der meistgetesteten Programme auf der Welt.
The other 75 commits fix issues discovered by this.
Und 75 andere Commits, um Probleme zu finden, wurden gefunden mit dieser Methode. Und das wurde nur entdeckt, weil wir anders über den Input nachdenken. Was kommt als nächstes? Tut mir leid. Wir haben leider nicht genug Zeit, um Fuzzers wirklich zu demystifizieren. Ich habe auch nicht alle Antworten. Niemand hat die. Und das Ding ist, es gibt so viele Paper, die wir anschauen könnten. Wir haben Sachen von den 70ern, 80ern, 90ern, die super viel über Partitionstests herausgefunden haben, die wir nicht angucken, weil wir lieber Demos und Bugs in der Security-Szene haben und Findings halt super wichtig sind. Und in der Security- und Software-Testing-Community gibt es Sachen, die wir angucken, aber wir sind noch nicht so weit, weil wir Eingaben und Mutationen noch nicht so wirklich erforschen. Ich habe mehrere Sektionen in diesem Talk gehabt. Ich wollte dieses Spiel anschauen von meiner Kindheit oder die Evolution der Algorithmen, aber wir haben nicht genug Zeit. Und darum möchte ich sagen, wir wissen eigentlich gar nicht so wirklich viel, wie Fuzzing funktioniert. Niemand wirklich weiß, wie alles funktioniert. Wir wissen die Bug-Distribution in der Programmstruktur nicht. Wir wissen nicht, wo die sind, wie wir die triggern. Wir wissen die Beziehung zwischen Eingabe und Mutation und Guidance nicht. Wir wissen auch die Limitationen von unserem Fuzzern nicht. Ob die jetzt spezifisch zu einem Programm sind oder ob man die generalisieren kann. Und die Interaktion zwischen Programm und der Eingabe ist super kritisch, aber wir können das noch nicht wirklich akkurat beschreiben. Um den Vortrag ein bisschen mehr hoffnungsvoll zu gestalten. Und das Fuzzing zu demystifizieren kannst nur du. Und das pro Programm. Du musst wirklich kritisch denken, wie Fuzzer wirklich mit deinem Programm umgehen. Und Forscher im Raum. Bitte, macht's möglich, dass das
und die, wir müssen es benutzerfreundlicher machen, für die Endnutzer zu verstehen, wie unsere Software, unsere Fuzzer verwendet werden sollen und wie sie funktionieren. Und die, diese inkrementelle Arbeit, die wir machen, die muss besser verständlich sein. Sonst sind wir halt im lokalen Maximum oder lokalen Optimum gefangen. Und wir müssen auch zum empirischen Testverfahren zurückgehen. Die akademische Sicherheitscommunity als Gemeinschaft muss wieder zurückgehen zu diesem alten Paradigma, weil unser Verständnis zu begrenzt ist. Wir zeigen nicht. Wir zeigen halt, also benutzen all unsere Macht, um zu zeigen, dass etwas nicht wahr ist.
Thank you very much.
Vielen Dank. Und ich möchte, Moment, ich möchte Danke aussprechen, Cyril Member, die diese Pixel-Kunst gemacht hat. Und ich möchte meinen Kollegen und Freunden danken. Und ich sehe euch, ihr lacht. Und auch ToSwap. Ich wollte halt ein paar Videosegmente einbauen. Bitte schaut euch das noch ein. Und jetzt ja, vielen Dank.
Danke vielmals für diesen super Vortrag. Du hast nicht nur Awareness für dieses Thema geschaffen. Gratulation.
Lass uns loslegen.
Wenn du den Raum verlässt, dann bitte seid leise. Und hier haben wir 4 Mikrofone. Geht einfach zum Mikrofon und wir rufen euch auf. Bitte seid leise, wenn ihr den Raum verlasst, damit die Leute die Fragen und Antworten genießen können. Internetfrage. Was denkst du über formelle Testing-Methoden?
Das wäre großartig, wenn es in der notwendigen Größenordnung funktionieren würde. Aber man kann diese Dinge einfach nicht formell beweisen. Man benötigt einen Menschen im Prozess, der das Ganze formell beweist. Und das ist ja nicht praktikabel. Das bedeutet nicht, dass es nicht Anwendungsfälle dafür gibt. Aber wir finden halt immer noch Dinge wie Spectre und Meltdown. Und es gibt viel zu viel Software, die man testen müsste. Und unsere, ja, die numerischen Methoden können einiges abdecken.
Mikro 3. Für den Havoc-Effekt. Ich habe eine Frage, wie wir das Problem darstellen. In meinem Verständnis können wir Sachen mit einem mutierten State mittels Kombinatoren wie Enfold Mapping darstellen, wie funktionelle Programmiersprachen, die Immutabilitation bevorzugen. Kann man das Problem agnostisch zu mutiertem State und rekursiven Funktionen darstellen?
Und die Implementierung von Sokoban-Zustand ist eigentlich ein funktionaler Applikator. Also ich falte über den Zustand und es spielt jetzt keine Rolle, ob man jetzt eine verendbare Zustandsrepräsentation verwendet oder nicht. Und man kann verschiedene Eingabedaten und ihre Relation zueinander verwenden. Und das Entscheidende ist, wie wir die Eingabedaten verarbeiten und wie man die Segmente Segmente verarbeiten kann. Aber es können halt auch viele verschiedene andere Faktoren sein.
Mikro 4, danke für den Talk. Wenn die Eingabe in diesem Fall das Level und die Boxen zufällig sind, wären neuronale Netze nicht besser?
Die aktuellen besten Löser, die wir kennen, wurde vor kurzem von Meta neu implementiert und verwendet Reinforcement Learning. Wir wissen noch nicht, wie gut es ist. Wir wissen nicht, wie man harte Sokoban-Puzzles generieren kann. Und ja, wir haben nicht die Daten, von denen wir lernen können. Und die Frage ist, ob halt neuronale Modelle besser sind. Und naja, die Antwort ist vielleicht. Macht das Sinn?
Mikro 2. Dankeschön. Ich wollte nur kurz über deine Meinung fragen zu Googles Open Source Fuzzing Projekt fragen. In meinem Verständnis ist das super viel Aufwand, um optimale Fuzzing Konfigurationen zu finden und wie man Sachen fasst.
Ich denke es nicht, dass es eine Verschwendung von Rechenkapazität ist. Am Ende des Tages arbeiten wir mit den Sachen, die wir haben. Wir machen eine zufällige Suche, machen eine lokale Suche und ja, wir verwenden das, was wir haben. Und wir haben immer noch eine bessere Chance, Bugs zu finden, wenn wir die Suche tatsächlich machen, als wenn wir es nicht tun würden. Und Google hat ClusterFuzz breit verfügbar gemacht. Und diese Fuzz-Harnisch-Generatoren verstehen Input-Projektionen nicht. Und das ist ein Konzept, in das wir noch nicht reingeschaut haben. Ja, die Ansätze sind alle begrenzt. Also meine generelle Haltung ist, jeder Einsatz ist gut.
Mikro 3 ist super Talk, Dankeschön. Für das Sokoban-Beispiel gibt es eine super klare Delineation, ob ein Problem gelöst ist, aber in vielen Fuzzing-Problemen weiß man gar nicht so richtig, ob das Problem gelöst ist oder nicht. Wie findest du raus, ob ein Start hier interessant ist oder nicht?
Das ist die Frage. Also es sind eigentlich zwei Fragen. Wie weiß man, ob etwas neu ist? Und ja, wir wissen es nicht. Und die andere Frage ist das Test-Orakel-Problem. Also ist das Ganze in einem Suchzustand oder nicht? Und das ist immer noch ein Problem, das schon seit den 1950ern bekannt ist und nicht, wo es keine Fortschritte gab.
Und
manchmal muss man eben auch Menschen als Orakel verwenden.
Just normal behavior.
Manchmal ist es auch einfach nur normales Verhalten. But that's not
necessarily the best one. Yeah, I mean, if you want, I love differential oracles.
Ich mag differenzielle Orakel. Und es gibt viele verschiedene Methoden, das zu tun oder umzusetzen.
There's a lot of resources out there.
Es gibt viele Ressourcen da draußen. Und ich würde gerne ein besseres Buch machen. Aber ja, das haben wir einfach noch nicht. Aber ich werde versuchen, es zu senden.
Und das schließt unsere Q&A-Session. Bitte fragt Allison nach dem Talk, falls ihr noch Fragen habt. Oder
ihr könnt die Webseite, die ich hier gezeigt habe.
Vielen Dank für den super Vortrag.